man muss auch ganz klar sagen, dass in diesem Bereich jeder Hundertstel zählt. Und jeder Hundertstel muss man sich erlaufen, muss man sich erarbeiten, man muss gesund sein, man muss jedes Jahr auf neue sich wieder auf die Bahn stellen, muss gut trainiert haben. Und das macht man nicht so einfach, schüttelt man nicht so einfach aus dem Ärmel.
Zweimal EM Silber, einmal Bronze bei der Hallen-EM, zweimal Gold bei der U20 EM, 13-mal Gold bei deutschen Meisterschaften, 6-mal Gold bei Hallenmeisterschaften. Ja, eine unzählige Titelsammlung hat unser Gast heute bei True Athletes, True Talk, dem Podcast des Deutschen Leichtathletikverbandes, am Mikrofon Pitt Schmidt. Und ich begrüße ganz herzlich Julian Reuß. Julian, du hast deine aktive Zeit beendet. Jetzt bist du Teammanager Sprinthürden. Und da würde mich einfach mal interessieren, wie gefällt dir die neue Rolle?
Sehr, sehr gut. Also ich bin erstmal froh, nahtlos, sage ich mal, von der aktiven sportlichen Karriere ins Berufsleben einsteigen zu können, ohne meine Leidenschaft, die Leichtathletik und den Sprint verlassen zu müssen. Ich glaube, das war ein wichtiger Schritt für mich, immer noch in diesem Sportzirkus zu bleiben. So mein Leben an sich hat sich gar nicht so extrem viel verändert. Man ist immer noch unterwegs im Trainingslager, man ist immer noch unterwegs auf Wettkämpfen. Die Leute, mit denen man sich umgibt, die Kollegen, haben sich nicht groß geändert. Das ist für mich ein sehr, sehr schöner Einstieg gewesen, wurde natürlich auch gut aufgenommen dementsprechend. Muss aber auch direkt sagen, dass ich dann schon auch erstaunt war, was dann wirklich so dahinter steckt. Das hat man, oder vieles bekommt man als Athlet nicht mit, was auch gut so ist, was auch richtig ist. Hab das aber wirklich auch unterschätzt, würde ich sagen, und war erstaunt, wie viel Arbeit hinter einzelnen Maßnahmen, Trainingslagern, Wettkämpfen wirklich steckt.
Teammanager ist ja jetzt nun eine Funktion, wo auch viel zu steuern ist, also viel zu organisieren. Du hast gerade angesprochen, Trainingslager zum einen, Trainingsmaßnahmen und. Worauf legst du da besonderen Wert bei deinem neuen Job?
Also ich finde, zum einen ist es wichtig, den Trainern so viel organisatorische Arbeit abzunehmen, wie es nur möglich ist, damit die Trainer sich auf die Arbeit mit den Athleten, mit den Kaderathleten konzentrieren können und dafür einmal die zeitliche Kapazität haben, aber auch so eine emotionale Kapazität haben. Weil wenn man sich irgendwie zwischen zwei Trainingseinheiten um Flugbuchungen oder Hotelbuchungen oder irgendwelche Probleme kümmern muss, da leidet, glaube ich, die Arbeit am Athlet am Ende. Und das ist was ganz Wichtiges, dass man als Trainer sich auf die Arbeit, nämlich die Arbeit im Stadion, in der Halle, auf dem Platz konzentrieren kann. Und dementsprechend dann auch natürlich für diese Maßnahmen ist es für mich wichtig, die bestmöglichen Rahmenbedingungen auch zu schaffen. Und das hört sich vielleicht manchmal einfacher an, als es ist, weil oftmals sind bestmögliche Rahmenbedingungen vielleicht auch gar nicht möglich, weil es das gar nicht hergibt. Und dann versuche ich wirklich das Bestmögliche aus den Maßnahmen rauszuholen. Ansonsten ist für mich wichtig, immer ein offenes Ohr zu haben. Auch das Thema Erreichbarkeit spielt einfach im Leistungssport eine Rolle. Ich finde es schon wichtig, dass man fast immer erreichbar ist, gerade auch insbesondere wenn Trainer in Trainingslagern sind, weil dann ja doch das ein oder andere Problem oder Frage mal auftreten kann. Was man ja heutzutage auch immer wieder hört, dieses Thema Kommunikation, das aber auch, wenn man ganz ehrlich ist, Kommunikation ist, glaube ich, eine der schwierigsten Fähigkeiten oder Eigenschaften, die man dort mitbringen muss, weil es ist anstrengend, es kostet Zeit, es kostet Energie, aber ich glaube, wenn man das konsequent betreibt, dann lohnt es sich.
Du hast gerade angesprochen, Kommunikation ist natürlich extrem wichtig in diesem Bereich. Was würdest du sagen, fällt alles in deinen Arbeitsbereich? Wir haben gesagt, Logistik ist klar, Organisation ja, aber es ist ja noch viel mehr.
Genau, du hast schon angesprochen, es war gerade zu Beginn auch immer diese Organisation der Maßnahmen, Trainingslager, Lehrgänge. Das habe ich jetzt, also bin jetzt gerade in meinem dritten Jahr dabei, das zu machen. Da spielt sich natürlich auch so eine gewisse Routine ein, was das Ganze angeht. Aber ansonsten bin ich auch für die Verantwortung des Sprints mitverantwortlich. Da geht es um das Thema Nominierung, um das Thema Kaderbildung, die Leitung des Trainerteams. Und das sind ja dann schon auch alles Bereiche, wo man eine Kaderbildung vorbereitet, wo man auch Nominierungsrichtlinien vorbereitet, wo man überlegt, wo möchte man auch strategisch als Team sich hin entwickeln, welche Stellschrauben kann man als Kader drehen, um die Leistungsfähigkeit der Athleten weiterzuentwickeln. Und da fällt dann schon einiges zusammen, was zusammengebracht werden muss, wo es ein Austausch stattfinden muss, und macht diese Arbeit sehr, sehr gerne. Sie füllt mich auch auf jeden Fall sehr aus und gibt da mein Bestes.
Nun ist es ja so, als Sprinter, da hast du gesagt, bekommt man das alles gar nicht mit, was man dann in der Zeit erlebt, wenn man wirklich beim DLV ist und in der Funktion des Teammanagers Hürden Sprint. Ist es so, dass du trotzdem sehr profitierst von deiner aktiven Zeit, kann ich mir vorstellen, weil man ja andere viel besser versteht. Du verstehst zum Beispiel, wenn einer jetzt mit einer bestimmten Situation unzufrieden ist, mit einer Maßnahme unzufrieden ist, kann ich mir vorstellen, das ist schon wiederum ein großer Vorteil.
Ja, auf jeden Fall. Was für mich zu Beginn wichtig war, ist, dass man erstmal die handelnden Personen kennt. Das ist ja das, was gerade, glaube ich, zu einem Berufseinstieg oft sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Und auch die Abläufe. Ich weiß, dass im Vorfeld einer großen Meisterschaft, dass es ein Pre-Camp gibt. Ich weiß, was für Sachen oder Rahmenbedingungen für Trainingslager wichtig sind. Aber wer denkt oder wer als Sportler denkt, dass man die Strukturen des Leistungssports automatisch auch kennt, da hat man sich tatsächlich wirklich getäuscht. Und klar weiß ich, was ein Athlet braucht, aber ich habe mittlerweile auch mitbekommen, dass man das halt auch nicht immer eins zu eins so erfüllen kann. Dann geht es halt, glaube ich, auch vor allem in die Moderation und die Kommunikation zu erklären, wieso, weshalb, warum das gerade nicht geht. Oder vielleicht dann für das nächste Mal sich Lösungen einfallen zu lassen, wie man es beim nächsten Mal einfach besser machen kann. Und auch da muss ich sagen, musste man sich natürlich auch erstmal in dieser neuen Rolle finden, weil ich bin am Ende direkt vom Athleten auf die andere Seite, sage ich mal, gewechselt. Und da musst du natürlich auch die neue Rolle annehmen gegenüber den Trainern, aber auch gegenüber den Athleten. Aber das hat, glaube ich, sehr, sehr gut geklappt. Und mittlerweile muss ich ja schon sagen, bin ich ja schon fast 3 Jahre wieder auch raus. Also irgendwann mit der Zeit weiß man dann nicht mehr ganz so genau, wie es als Athlet war. Aber ich versuche dann schon immer, mich zurückzubringen. Und wichtig ist es halt, glaube ich, einfach dann auch in den Gesprächen mit den Trainern, mit den Athleten rauszuhören, was läuft gut, was läuft nicht gut, um das beim nächsten Mal besser machen zu können.
Nun ist es ja so, der Sprint oder auch die Staffeln werden ja oft immer ganz schnell kritisiert. So nach dem Motto, früher war es in diesen Bereichen immer viel besser. Ich persönlich bin der Auffassung, wenn man die Entwicklung der letzten Jahre anschaut, kann man schon eine Kurve nach oben sehen. Wie siehst du es?
Ich glaube schon, dass wir eine sehr, sehr gute Arbeit in den letzten Jahren auch geleistet haben. Also wir haben einige Athleten beispielsweise mit Joshua Hartmann, der letztes Jahr deutschen Rekord über 200 Meter gelaufen ist. Aber nicht nur seine 200 Meter Leistung, der hat sich von Jahr zu Jahr weiterentwickelt. Also ich hätte nicht gedacht mal vor 3, 4 Jahren, ich habe ja sehr intensiv auch mit ihm noch zusammen auf der Bahn gestanden, dass der Junge mal 6,53 läuft, international bei Diamond League Meetings dabei ist. Und ich glaube, wenn er so weitermacht und sich von Jahr zu Jahr weiter so entwickelt, dann ist es auch ein Kandidat, der noch viel mehr erreichen kann. Dann hatten wir auch mit der Frauenstaffel in Eugene eine Sprintstaffel, die eine Medaille geholt hat, die einen EM-Titel in München geholt hat und auch Gina, die eine Europameisterin geworden ist. Aber Budapest letztes Jahr haben wir über 400 Meter Hürden mit Josh Abuakwa und den Finalisten gehabt und auch mit Bredau oder Sanders haben wir im Langsprintbereich zwei Athleten, die sich letztes Jahr super entwickelt haben. Haben jetzt mit der Johanna Martin eine junge Athletin, die dort aufstrebt in dem Langsprintbereich. Also ich glaube schon, dass es dort sehr, sehr gute Leistungsentwicklung gab. Aber man muss natürlich auch sagen, dass man trotzdem dort weiterarbeiten muss, dass es uns gelingen muss, uns von Jahr zu Jahr weiterzuentwickeln. Und glaube schon, dass wir mit den Staffeln sowieso in der Lage sind, ins Finale zu laufen, aber dass wir auch in der einen oder anderen Einzeldisziplin uns in dem Bereich bewegen, wenn wirklich alles funktioniert und alles passt, dass man auch im Einzel in einem großen Finale stehen kann, also sprich Olympische Spiele oder Weltmeisterschaften.
Der deutsche Rekord über 100 steht immer noch bei 10,01, wird von dir gehalten. Wann schätzt du, schafft es mal ein deutscher Sprinter, diesen Rekord, zu brechen?
Tja, das ist schwer zu sagen. Ich sag mal so, wenn es passiert, passiert. Mir wäre es tatsächlich am liebsten, wenn es so schnell wie möglich passiert. Ich persönlich hätte eigentlich auch gedacht, dass der 100-Meter-Rekord deutlich schneller fällt als der 60-Meter-Rekord. Das hat das Kevin, ich glaube, 21 ja schon geschafft in Dortmund bei den Hallenmeisterschaften beziehungsweise eingestellt. Das Potenzial, das muss man sagen, das haben von den Jungs wirklich einige. Haben das Potenzial, die haben das Talent, in dem Bereich zu laufen. Aber man muss auch ganz klar sagen, dass in diesem Bereich jeder Hundertstel zählt. Und jede Hundertstel muss man sich erlaufen, muss man sich erarbeiten, man muss gesund sein, man muss jedes Jahr auf neue sich wieder auf die Bahn stellen, muss gut trainiert haben. Und das macht man nicht so einfach, schüttelt man nicht so einfach aus dem Ärmel. Also da muss man schon bereit sein, da müssen auch vielleicht ein bisschen die Bedingungen stimmen. Aber um deine Frage zu antworten, ich hoffe so schnell wie möglich.
Ja, was ja wiederum bedeuten würde, der Sprung macht wieder einen Sprung nach vorne. Wenn du mal nochmal auf deine Karriere zurückblickst, da waren ja viele Dinge dabei, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Hallen-WM, deutsche Meisterschaften, unendlich. Oft bist du hier gelaufen. Was war aus deiner Sicht so das schönste Ereignis deiner Karriere?
Das Lustige ist, das fragt mich, hatte ich meine Tochter letztens auch gefragt. Da kann ich nur immer noch drum herum reden und sagen, ach, das ist schwierig und so weiter und so fort. Du willst jetzt von mir wahrscheinlich schon eine fixe Antwort haben. Also sag mal so, zwei Meisterschaften sind schon so, die mir in den Kopf kommen. Das sind einmal die deutschen Meisterschaften 2017 in Erfurt. Erfurt ist meine Heimat geworden. Ich bin, seitdem ich 11 Jahren bin, wohne ich hier. Meine Familie wohnt hier und dann in einem, sag ich mal, im eigenen Stadion, was auch neu gebaut worden ist, zweimal deutscher Meister zu werden. Bin da 2029 und glaube ich irgendwie 10, 11 oder 10, 12 gelaufen, WM-Norm gelaufen. Das sind schon Momente, die vergisst man nicht. Das muss man schon ganz klar sagen. Da bin ich auch glücklich, dass ich das Glück hatte, so eine Meisterschaft in der eigenen Stadt zu haben und natürlich dann schlussendlich auch noch Olympische Spiele 2021, 2012, 2016 bei Olympischen Spielen teilgenommen. Da haben wir das Finale mit der Staffel jeweils nicht erreicht. Und dann in Tokio dann auch nochmal mit einer jungen Gruppe, wo ich mich wirklich sehr, sehr wohl gefühlt habe, nochmal das olympische Finale zu erreichen, dann dort Platz 5 zu werden und, sag ich mal, das letzte Rennen in der Karriere in dem Olympiafinale bestreiten zu können, das hat schon auch nochmal meine sportliche Karriere sehr rund gemacht und dafür bin ich sehr dankbar und davon profitiert man auch heutzutage noch, wenn man daran sich zurückerinnert und mal vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Energie braucht.
Wenn du mal so ein bisschen zurückdenkst, bei welchem Trainer würdest du sagen, hast du mit am meisten gelernt?
Ja gut, ich war fast das ganze, eine ganze sportliche Karriere, seitdem ich 15 war, bis auf 2 Jahre Auszeit, war ich bei Gerhard Jäger hier in Erfurt gewesen. Bin damals mit 15 als pubertierender Junge hingekommen und habe mich dann bis zu den Olympischen Spielen 2021 begleitet. Das ist natürlich dann am Ende ein Trainer, der einen natürlich sportlich sehr, sehr geprägt hat, aber muss man auch einfach sagen, wenn man so lange zusammen ist, auch menschlich geprägt hat, das bleibt nicht aus und da nimmt man auch, ich glaube, sehr, sehr viele Werte und Normen nimmt man auch mit. Aber da muss ich auch sagen, auch von Ronald Stein sehr, sehr viel mitgenommen. Wir waren am Ende ja auch sehr, sehr lange zusammengearbeitet als Athlet. Habe mich zweimal aus meiner Komfortzone rausgeholt, habe mich einmal nach dem Abitur nach Wattenscheid geholt und er war am Ende auch, sag ich mal, einer mit der Gründe, warum ich mich am Ende beim Verband beworben habe, um dort zu arbeiten. Also wie gesagt, zweimal auch, sage ich mal, so ein bisschen meine persönliche Weiterentwicklung vorangetrieben. Und das sind natürlich dann schon auch eine so Person oder Trainer. Ich würde gar nicht mal sagen, dass man von denen am meisten gelernt hat, aber die haben am meisten einen geprägt oder die haben am meisten aus einem auch herausgeholt. Und solche Menschen, solche Trainer braucht man einfach an seiner Seite, wenn man eine sportliche Karriere verfolgt. Da könnte ich noch so viele andere Menschen hinzuzählen. Erfolg, glaube ich, im Leistungssport, auch wenn es Individualsport ist, die geht nur im Team, die geht nur, wenn man innerhalb einer Trainingsgruppe Sportler hat, die einen unterstützen. Das geht nur, wenn man auch im Bereich der Medizin dort Leute hat oder der Trainingswissenschaft, die einen dort begleiten. Und das sind alles Menschen am Ende, die daran teilhatten, dass man erfolgreich war, aber auch, dass sie, sage ich mal, einen Menschen auch geprägt haben, weil Leistungssport ist so intensiv, da sind immer Emotionen dabei, da ist immer Charakterbildung dabei und das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt, um am Ende erfolgreich im Sport zu sein, aber auch, glaube ich, eine Persönlichkeit zu werden.
Der ein oder andere wird sich vielleicht fragen, weil er schon länger nichts mehr von Ronald gehört hat. Ja, Ronald ist krank, schwer krank, aber wir sind alle immer bei ihm und hoffen, dass es ihm eines Tages dann wieder besser geht. Und ich kann mir vorstellen, auch die Athleten werden für ihn laufen, wenn es dann jetzt auf den Bahamas wieder um das Ticket für Olympia geht. Das Highlight in diesem Jahr in Paris. Die Staffel Relays werden im Mai stattfinden auf den Bahamas. Wie siehst du da die Chancen?
Unser Ziel ist es ganz klar, 5 von 5 Staffeln, also die beiden Langsprintstaffeln plus die Mixstaffel und die beiden Kurzsprintstaffeln dort sicher zu den Olympischen Spielen zu bekommen. Man muss sagen, das Format der World Relays hat sich so ein bisschen verändert. Es werden nur noch die Olympischen Staffeln dort vor Ort gelaufen und 14 von 16 Staffeln qualifizieren sich dort direkt für die Olympischen Spiele. Und das ist natürlich unser Ziel. Wir waren in den letzten Jahren eine der wenigen Nationen, die immer alle Staffeln beim internationalen Höhepunkt vor Ort auch am Start hatten. Bereiten das aktuell bestmöglich vor, sind die Großteil mittlerweile auch schon in den Vorbereitungsmaßnahmen. Die Kurzsprinter, die bereiten sich wieder in Florida in Clermont auf die World Relays vor. Der Langsprint ist aktuell auf La Palma. Werden uns dann in Nassau dann dort zusammentreffen. Und denke, dass wir die Wichtigkeit der World Relays, die ist ja nochmal wirklich auch erkannt haben. und bin davon überzeugt, dass wir in der Lage sind, uns am Ende dort mit allen Staffeln für die Olympischen Spiele zu qualifizieren, weil das am Ende auch einfach wichtig ist, weil, wie gesagt, die anderen zwei Plätze dann noch auszulaufen, macht dann so eine Saison, wie wir es nächstes Jahr haben, mit einer Europameisterschaft und Olympischen Spielen nicht einfacher. Und die Athleten wissen das, die Trainer wissen das. Und von daher bin ich davon überzeugt, dass wir das auch hinbekommen werden.
Nun wird ja oftmals auch über die Staffeln immer kritisiert. Wie kann das passieren? Jetzt haben sie wieder die Staffel nicht übergeben oder den Stab nicht übergeben. So muss man sagen, der Stab ist wieder auch zu Boden gefallen. Vielleicht kannst du mal selber, du bist selber Staffelläufer gewesen, schildern, wie schwierig das ist. Weil man muss ja volles Risiko gehen, wenn man eine gute Zeit haben möchte. Und dann ist es eben auch immer, kommt es eben auch immer mal vor, dass der Stab dann letztendlich am Boden fällt.
Ja, natürlich versucht man im Training alles bestmöglich vorzubereiten und das Ganze zu üben. Wettkampfsituationen sind halt einfach andere Situationen. Im Endeffekt, dort hast du eine Vielzahl von anderen Staffeln, die dort mitlaufen. Dort hast du Einflüsse von außen, die eine Rolle spielen. Von daher kann es immer mal dazu kommen, dass etwas abläuft, wie es nicht ablaufen soll, wie man es vorher vielleicht nicht trainiert und nicht geplant hat. Und deswegen geht es vor allem darum, am Ende so handlungsfähige Athleten auf der Bahn zu haben, die auch auf solche Situationen reagieren können. Und das ist auch ein Bestandteil des Staffeltrainings, diese Eventualitäten mit einzubauen, um am Ende so bewusst in den Wechsel zu gehen, zu wissen, okay, es könnten ein, zwei Sachen passieren, darauf kann ich reagieren. Aber am Ende muss man sagen, geht es halt wirklich darum, bestmöglich das Staffelholz um die Bahn zu bringen. Dazu gehört am Ende die Leistungsfähigkeit der Athleten, das darf man auch mal nicht vergessen. Das ist die wichtigste Grundlage mit und dann halt die Fähigkeit, auch auf den einzelnen Positionen, insbesondere in den Kurzsprintstaffeln, das Leistungspotenzial abzurufen. Die Leistungsanforderungen für eine Position 2, 3 und 4 oder für die Position 1, die sind so unterschiedlich. Da gibt es Athleten, die können wirklich auf den einzelnen Positionen deutlich mehr an ihre Leistungsfähigkeit herankommen, als beispielsweise über ein 100 Meter Einzelrennen. Und da geht es natürlich dann auch darum, für die jeweilige Position und Wechselfähigkeit die besten Athleten zu finden, um dann das beste Resultat auch zu bekommen.
Nun kommt auch hinzu, dass natürlich so eine Staffel auch eine ganz spezielle Drucksituation ist. Bereitet ihr die Athleten da entsprechend vor? Sind die inzwischen selber so reif, dass sie sagen, mit Druck muss ich umgehen können, weil ich stehe in der Öffentlichkeit, ob das bei einer Weltmeisterschaft, Europameisterschaft oder bei Olympischen Spielen ist?
Ich glaube, grundsätzlich sind die Athleten schon sich dessen bewusst, in welche Drucksituation sie kommen. Natürlich, desto öfter man in dieser Situation war, desto einfacher kann man mit dieser Situation auch umgehen. Oftmals reicht auch ein Athlet innerhalb dieser Staffel, der diese Situation kennt, der eine gewisse Ruhe, der eine gewisse Zuversicht, der auch die Abläufe kennt, das Ganze in die Gruppe transportiert. Das überträgt sich einfach. Also man braucht jetzt nicht vier Athleten dort unten, die dort irgendwie alte Hasen sind und erfahren sind. Oftmals reicht auch der ein oder andere Athlet, der das Ganze an die anderen transportiert. Ich glaube, die Jungs und Mädels sind sich schon dessen ganz klar bewusst. Dafür trainieren sie auch das ganze Jahr. Und ich empfinde das gar nicht mal so als Druck, sondern auch als Möglichkeit, sich dann dort vor so einem Millionenpublikum zu zeigen, zu präsentieren. Und ich glaube eher, dass die da auch Bock drauf haben. Also ich habe nicht das Gefühl, dass der Druck dort über allem steht, sondern wirklich diese Vorfreude, diese Geilheit, jetzt am Endeffekt vor 60, 70.000 Leuten laufen zu können.
Vielleicht kannst du mal kurz schildern, wie du eigentlich zur Leichtathletik gekommen bist. Du warst ja sehr lange auch dabei, warst in dem ganzen, Leichtathletik-Zirkus alle Dinge mitgemacht. Vielleicht kannst du mal schildern, wie ist das bei dir gelaufen? Wie kamst du dazu? Hat dich jemand beobachtet und dann gesagt, oh, da ist ein Talent oder wie war das?
relativ klassisch tatsächlich irgendwie Bundesjugendspiele, erste Klasse mitgemacht, gesehen, dass ich ganz gut bin und dann in den Verein gegangen und dann bei der Leichtathletik hängen geblieben. Sehr, sehr, sehr klassisch, glaube ich, wie es damals so vonstatten gegangen ist. Habe natürlich auch immer ein Elternhaus gehabt, was mich darin auch gefördert hat. Habe dann mit 11 Jahren einen großen Schritt gemacht und mich dazu entschlossen, nach Erfurt ans Sportgymnasium zu gehen. Damals war das damit auch verbunden, sag ich mal, 2,5 Stunden von zu Hause weg zu sein. Habe dann dort von der 6. bis zur 12. Klasse auf dem Sportinternat meine schulische und sportliche Karriere weiter verfolgt. Und dann gerade so in dem U18, U20-Bereich gesehen, dass man auch internationale Erfolge feiern konnte, die natürlich dann auch einen dazu motiviert haben, weiterzumachen. Gerade auch wenn es dann darum geht, nach der Schule eine Entscheidung zu treffen. Gehe ich jetzt vielleicht lieber studieren oder macht man jetzt vielleicht lieber eine Ausbildung oder konzentriert man sich auf den Sport? Ich habe damals nämlich gesagt, ich möchte mich weiter auf den Sport konzentrieren, habe trotzdem parallel noch ein Bachelorstudium angefangen, wofür ich zwar am Ende 15 Semester gebraucht habe, aber mir war es trotzdem wichtig, parallel was zu machen. Nichtsdestotrotz stand für mich immer der Leistungssport über allem und habe alles andere dem Ganzen untergeordnet und hatte auch innerhalb meiner Familie dort immer eine Akzeptanz, dass die gesehen haben, okay, der Leistungssport steht größtenteils über allem. Und von daher war das dann auch wirklich möglich für mich, mein Hobby zum Beruf machen zu können.
Was würdest du sagen, ist das Faszinierende, wenn du heute jemanden, einen jungen Jugendlichen, die sehr viel mit Konkurrenzsituationen, mit Konkurrenzsportarten sich auseinandersetzen, wie würdest du ihn zur Leichtathletik bringen? Oder was würdest du sagen, ist das Faszinierende in der Leichtathletik?
Ja, zum einen natürlich die Vielfältigkeit, muss man ganz klar sagen. Und die hohe Spezifik. Also am Endeffekt muss man sagen, wer Leichtathletik macht und dann am Ende gut ist, es ist am Ende der Schnellste, es ist am Ende derjenige, der am weitesten werfen kann, es ist am Ende derjenige, der am höchsten springen kann, der am weitesten springen kann. Es sind die Besten auf der Welt. Diese extremst hohe Spezifik zu sagen, ich gehöre wirklich zu den Besten, das ist was, was mich auch wirklich auch gereizt hat. Bei mir war es dann natürlich der Sprint gewesen. Und was man da trotzdem nicht unterschätzen darf, es ist zwar eine Einzelsportart, aber es geht nicht ohne Trainingsgruppe, es geht nicht ohne Trainer, es geht nicht ohne Team drumherum. Und diese Kombination von Einzelsportart, aber im Zusammenleben mit einer Trainingsgruppe, mit einem Team und am Ende der hohen Spezifik sind für mich die Kennzeichen, die Leichtig ausmachen und dann auch zu etwas Besonderem machen.
Und trotzdem ist es immer wieder so, dass der Ruf kommt, die Leichtathletik muss medial stärker in den Vordergrund rücken, in den Fokus rücken. Stellt sich die Frage, ja, was kann man tun, damit es wieder stärker im medialen Fokus ist?
Das ist wahrscheinlich eine Frage, da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen, die jetzt sehr schwer auch, glaube ich, als Einzelner zu beantworten ist. Ich glaube, wie attraktiv eine Weltmeisterschaft sein kann, hat Budapest letztes Jahr gezeigt. Also ich glaube, es war von den Leistungen, von den Duellen, von den Emotionen im Stadion, hat gezeigt, wie attraktiv Leichtathletik ist. Jetzt ist natürlich die Frage immer medialer Fokus. Ich glaube, auch bei Olympischen Spielen wird die Leichtathletik wieder im Fokus sein. Die Frage ist, wie kann man dieses Thema das ganze Jahr über bespielen und geht es denn wirklich ausschließlich um einen medialen Fokus oder geht es grundsätzlich auch um einen Fokus?
Ja, ich denke einfach, wenn man es mal auf den Punkt ein bisschen runterbricht, ich glaube, je mehr Heroes das die Leichtathletik hat, desto einfacher tut sie sich auch medial im Vordergrund zu stehen. Ich glaube einfach, dass wir zu wenig vielleicht auch Heroes, wie es immer so schön heißt, oder diejenigen, die auch international wirklich ganz vorne dabei sind, dass uns da halt einige fehlen zurzeit. Es gab auch schon mal andere Zeiten. Und wenn das wieder kommt, dann kommt die mediale Aufmerksamkeit automatisch zurück.
Also sportliche Erfolge sind definitiv ein sehr, sehr wichtiger Baustein und Grundvoraussetzung, weil wir sind in Deutschland, als Gesellschaft gucken wir auf Erfolg. Also da brauchen wir uns nichts vormachen und wenn der Erfolg da ist, dann interessiert es auch die Menschen. Jetzt muss man natürlich sagen, dass der Sport, auch die Leichtathletik, die Bedeutung innerhalb der Gesellschaft ist schwierig. Man kämpft gegen andere Sportarten, man kämpft gegen andere Freizeitangebote, das ist vollkommen klar. Ich glaube aber, dass es trotzdem auch Chancen gibt. Das haben wir beispielsweise, ich glaube, ab 2026 gibt es dieses Ganztagesangebot, was verpflichtend für Schüler ab der ersten Klasse wird. Und wenn man dort als Sportart bereit ist, sich darüber auch in die Präsenz der Gesellschaft wieder einzubringen, über die Grundschulen, an die Kinder geht, wird der Fokus für diese Sportart wachsen und dadurch kann auch der Erfolg wieder natürlich deutlich nach oben geschraubt werden. Aber im Endeffekt geht es, glaube ich, auch darum, diese Sportart dauerhaft in der Gesellschaft präsent zu halten, plus natürlich dann der Erfolg, der ist ganz klar. Im Endeffekt, wir in Deutschland gucken danach, wo sind wir erfolgreich und man sieht es ja, Basketball ist erfolgreich, dann wird auf einmal Halbfinale, Finale, wird auf einmal wieder im Free TV gezeigt, dann werden die Fernsehrechte noch schnell gekauft und dann ist man wieder medial präsent. Aber ich glaube, um nachhaltig lange in dem Fokus zu sein, dann braucht es in der Gesellschaft und dann braucht es auch in dem Erfolgsfaktor einen Fokus, wo wir dauerhaft uns präsentieren können und nicht nur mal ein, zwei erfolgreiche Athleten, sondern das muss, glaube ich, wirklich ein ganz wichtiger Bereich im Bereich des Schulsports, Gesellschaft, dass man dort eine dauerhafte Präsenz zeigt.
Kommen wir mal nochmal auf verschiedene Trainingsmethoden zu sprechen. Es gibt ja auch immer mehr den Ruf nach mentalem Training. Psychologen, wie wichtig sind Psychologen für das heutige Training im Leistungssport aus deiner Sicht?
Es ist sehr, sehr individuell, finde ich. Also, ob man am Ende einen Mentalcoach hat, ob man am Ende einen Psychologen hat. Ich persönlich habe am Ende auch mit einer Psychologin relativ lange zusammengearbeitet. Es kann natürlich die einzelne Prozentpunkte aus einem Athleten herausholen. Ist für mich jetzt aber kein Muss. Das ist was ein Athlet für sich selber entscheiden muss. Brauche ich das nicht? Und wenn man es braucht, dann sollte man es machen und dann hilft das auch jemandem. Aber es gibt auch genug Athleten, die das einfach nicht benötigen.
Wenn du mal nichts mit Leichtathletik zu tun hast, du bist ein Familienmensch, was machst du am liebsten?
Ja, du hast die Frage schon beantwortet. Dann ist viel, also ist Familie. Ich habe zwei Kinder, und dann ist man dann mit den Kindern einfach unterwegs. Dann guckt man, dass man die Zeit dann mit ihnen nutzt, weil man dann ja im Jahr dann auch die eine oder andere Woche nicht zu Hause ist. Und dann guckt man, dass man vielleicht in den Zeiten, wo man ein bisschen mehr Ruhe hat, dann die Zeit mit den Kindern und der Familie verbringt.
Wir machen immer so ein kleines, ja, ich sag's mal, Assoziationsspiel. Ich gebe dir fünf Begriffe vor und du sagst dann einen prägnanten Satz, also nicht nur ein Wort, sondern wirklich schönen Satz dazu, was du darüber denkst. Rekorde.
Danach streben viele Athleten, glaube ich, wirklich tatsächlich.
Olympische Spiele.
Das größte Sportereignis der Welt.
Familie.
Ganz wichtiger Rückhalt, um im Leistungssport Erfolge feiern zu können.
Usain Bolt.
Eine prägende Figur der Leichtathletik.
Fußball?
Sportart, die über allem steht, ne?
Ja, ist es bei dir auch so, dass du ab und zu mal dazu kommst, ein Buch zu lesen und könntest du unseren Usern da vielleicht einen Tipp geben?
Ja, man liest schon ab und zu viel, auch teilweise tatsächlich Hörbücher, aber ich glaube, das ist ja genau das Gleiche im Endeffekt, nur gesprochene Version. Das letzte Buch, was ich gelesen habe, heißt The Talent Lab. Geht so ein bisschen, wie man die Potenziale erkennt und welche unterschiedlichen Wege es gibt, dann diese Potenziale auch in Erfolg umzumünzen. Ein sehr interessantes Buch, wie ich finde. Wenn jemand möchte, kann er sich das gerne mal kaufen. Er wird es nicht bereuen.
Geschrieben von
Owen Slott.
Owen Slot. Okay, ist mal ein ganz extravaganter Tipp, Julian. Sehr schön. Du hast ja früher immer auch dich fit halten müssen. Heutzutage versucht jeder immer mit bestimmten Programmen, dass er seine Kilos in den Griff bekommt. Der ein oder andere läuft viel, geht ins Studio. Was kannst du empfehlen, damit man sich so, ja, regelmäßig konstant fit hält?
Du hast es auch schon wieder beantwortet. Ich glaube, Regelmäßigkeit ist das, was ganz wichtig ist. Also ich glaube, dass das Schlimmste, was man machen kann, zu denken, ja, ich möchte jetzt irgendwie fit werden. Und dann macht man einen Monat oder anderthalb Monate Sport und ernährt sich gut und danach lässt man wieder alle fünfe gerade sein und legt sich auf die Couch. Ich glaube wirklich, dieses Thema Regelmäßigkeit ist was ganz, ganz Wichtiges. So versuche ich es auch zu handhaben. Wobei ich wirklich, wo ich aufgehört habe, war wirklich vom ersten auf den nächsten Tag, war dieses Bedürfnis, Sport machen zu müssen, das war tatsächlich weg gewesen. Also ich musste mich auch dazu so ein bisschen wieder hinschubsen, regelmäßig was zu machen und halte das bisher auch sehr, sehr gut ein. Und ich glaube, wenn man sich daran hält, dass man nicht extensiv mal was für einen oder 2 Monate macht, sondern dauerhaft über das ganze Jahr über sein Sportprogramm abspult, dann ist schon viel geholfen.
Ja, Julian, wir sind praktisch am Ende angekommen von unserem Podcast-Gespräch. Erstmal herzlichen Dank, dass du dabei warst. Eine letzte Frage noch. Wenn es einen Traum gibt, wie sieht der bei dir aus, den du dir noch erfüllen möchtest?
Ich bin zu stark Rationalist, als dass ich in der Traumwelt lebe und irgendwelche Träume oder sowas habe. Ich glaube, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Ich habe eine gesunde Familie, ich habe einen Job in der Sportart, mit dem ich klein bin, mit Leidenschaft und Herzblut verfolge. Und das ist für mich schon Glück. Und alles, was jetzt noch kommt, das kommt.
Ich denke, das war ein schönes Schlusswort, Julian. Ich wünsche dir viel Erfolg für die kommenden Aufgaben, unter anderem die Relays auf den Bahamas und dann die Europameisterschaften in Rom sowie die Olympischen Spiele in Paris. Mach's gut.